sie haben es nicht verstanden. Am liebsten hätten sie gehabt, dass Jesus für immer lebt, mit ihnen auf der Erde bleibt. Aber sie mussten es lernen, loszulassen. Und sie mussten Jesus begraben, den Messias begraben. Und vielleicht müssen wir unsere Messias begraben heute Morgen, damit wir den einen Auferstandenen, den Lebendigen sehen und erleben können. Weil ich glaube, wenn wir an alten Dingen festhalten, an alten Messiasen, an toten Dingen, können wir, glaube ich, nicht das erleben, den Lebendigen erleben. Und da will ich euch einfach ermutigen, euch dazu öffnen und zu fragen, okay, was, Gott, hast du heute Morgen, wo ich vielleicht alte Dinge loslassen muss, altes Denken loslassen muss, alte Lügen, die ich über mein Leben oder über mich, über meine Familie, über die Gemeinde denke, vielleicht loslassen muss oder auch über Gott vielleicht loslassen muss, um wieder in einen neuen Glauben, um in neue Frische mit Jesus zu kommen. Darum, genau, haltet eure Herzen da einfach offen, weil ich glaube, dass Gott da etwas tun möchte. Ja, ich habe eine typische Osterpredigt vorbereitet und ich habe sie genannt von einem Garten zu einem Garten. Und ich will anfangen, wo Gott anfängt, Menschheitsgeschichte zu schreiben. Gott erschafft Adam und Eva in dem Garten Eden und setzt sie in diesen Garten und gibt ihnen eine sehr besondere Stellung. Besondere Stellung, dass sie die Ebenbilder Gottes sind. Er hat sie als ein Gegenüber geschaffen, als Repräsentanten geschaffen. Und es ist ein Privileg, dass die Menschheit oder Adam und Eva innehat, Ebenbilder Gottes zu sein. Er hat Adam und Eva dazu geschaffen, über diese Welt zu regieren und zu herrschen. Und er hat ihnen eine besondere Autorität gegeben. Und er hat gesagt, dass meine Schöpfung, die ich erschaffen habe, die vertraue ich euch an. Die Welt, die ich geschaffen habe, meine Schöpfung, vertraue ich euch an. Ihr sollt sie bebauen, ihr sollt sie benennen. Und die erste Aufgabe war von Gott an Adam, gebt den Tieren Namen. Und wir wissen alle, dass Namen in der Bibel oder vor allem im Hebräischen eine besondere Bedeutung haben, weil sie Identität oder Wesenszüge, sage ich mal, aussprechen und definieren. Und Adam hatte die besondere Aufgabe, Tiere zu definieren. Er hat von Gott die Aufgabe bekommen, definiere die Schöpfung. Gib ihnen Namen. Das war nicht Gott. Adam hat über die Tiere ausgesprochen, was sie sein sollen, wer sie sein sollen. Und das finde ich interessant, dass Gott so ein Vertrauen in Adam legt, dass er sagt, hey, das ist so mein Familienbusiness hier und ich gebe dir die Verantwortung über diesen Garten und du darfst das so gestalten, wie du möchtest. Du darfst gestalten, bebauen. Du darfst hier als mein Mitarbeiter die besondere Aufgabe und die Autorität haben, sage ich mal, das zu definieren und darüber zu herrschen, was ich dir gegeben habe. Und der Garten Eden war quasi der Himmel auf Erden. Wir würden sagen, der perfekte Ort, wo wir alle sein wollen. Dort ist Gott ein- und ausgegangen, er hat mit den Menschen gelebt und es war ein ganz, ganz besonderer Ort auf Erden. Aber warum war es nur ein Garten, habe ich mich gefragt. Warum war es nur ein Garten? Der Garten war ein geschützter Rahmen, ein geschützter, abgetrennter Ort vom Rest der Schöpfung. Gott hat Adam und Eva nicht einfach auf die Welt gesetzt und gesagt, ja gut, jetzt habt ihr hier, sondern er hat ihnen einen Garten anvertraut. Und dieser Garten war ein abgeschirmter, abgetrennter Ort vom Rest der Erde. Und er gab ihnen das Versprechen und die Verheißung in Genesis 1, 28, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Er hat sie quasi in den Garten gesetzt und hat gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Ja, aber Gott, wie soll es denn funktionieren? Wir passen doch nicht alle in einen Garten. Das kann doch gar nicht funktionieren. Dass du sagst, seid fruchtbar und vermehrt euch, wir würden doch alle gar nicht in den Garten passen. Aber Gott hat ihnen hier eine Verheißung, eine Aufgabe gegeben, den Garten zu erweitern, zu vergrößern, fruchtbar zu sein und die Grenzen des Gartens zu erweitern. Und er gab Adam den Auftrag, sich selber zu multiplizieren. Und ich glaube, ihr könnt erahnen, worauf ich raus will. Was war denn dann am Rest der Schöpfung? Warum war denn der Garten abgegrenzt? Und was war denn außerhalb des Gartens? Weil das wissen wir nicht. Wir wissen nur, was in dem Garten war. Wir wissen aber nicht, was außerhalb des Gartens war. Darüber sagt die Bibel nicht viel. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Teufel, Luzifer, gegen Gott rebelliert hat und dass er der Erzengel so sein wollte wie Gott. Und er sich gegen Gott aufgelehnt hat, rebelliert hat und dann als Strafe, weil er sich natürlich nicht mit Gott messen konnte, gefallen ist und mit ihm ein Drittel der Engel mitgenommen hat. Und wo ist der Teufel hingefallen? Auf die Erde. Wir können erahnen, dass wahrscheinlich der Feind, der Teufel Luzifer, wahrscheinlich auf Erden war, aber wahrscheinlich nicht im Garten war. Wir können erahnen, dass das Böse, die Dunkelheit wahrscheinlich schon da war, aber dass auch da in der Dunkelheit Licht war, dass Gott gesagt hat, in meine Schöpfung, in das Chaos pflanze ich einen Garten, einen wunderschönen Garten in das Chaos hinein. Und er hat kein Problem damit gehabt, er hat es auch nicht angesprochen bei Adam und Eva, er hat sie auch nicht ausgerüstet zum Kampf. Er hat gesagt, in das Chaos, mitten hinein pflanze ich meinen Garten und ich setze meine Ebenbilder. Und was ich so interessant finde, das Problem mit Luzifer war ja, dass er so sein wollte wie Gott. Er wollte ja ein Ebenbild Gottes sein. Er wollte ja Gott sein. Und Gott ist so cool und so weise, dass er sagt in seiner Liebe und seiner Gnade, weißt du was? Ich setze dir das genau vor die Nase, was du sein wolltest. In meiner Herrlichkeit, in meiner Größe bin ich so groß, dass ich meine Ebenbilder dir vor die Nase setze. Und dass ich einen Garten pflanze und mit ihnen lebe, von Angesicht zu Angesicht. Und ich setze es in das Chaos, in die Dunkelheit hinein und ich sage, vermehrt euch. Und regiert über das Chaos. Und wenn wir Gottes Charakter kennen und die Bibel kennen, spiegelt es eigentlich so Gottes Charakter wider. Auch, ja, welchen Plan er mit der Menschheit hat. Aber was ich so spannend finde, dass er das von Anfang an, dass er keine Angst hatte vor dem Feind. Gott hatte nie Angst vor dem Feind. Und ich finde es so cool, dass er quasi gar nicht in den Kampf geht, sondern er sagt, ich habe Beziehung mit meinem Ebenbild. Ich setze das vor die Nase und ich lebe mit meinem Ebenbild in Einklang. Und da passt für mich gut Psalm 23, Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Der Charakter Gottes ist nicht, dass er unsere Umstände wegnimmt, dass er das Böse einfach wegnimmt und einfach alles auf Null setzt und sagt, du wirst Christ, jetzt wird alles perfekt, ich setze dich in diese Welt und alles ist gut, sondern nee, Gottes Charakter und Stil ist, ich setz dich an den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das ist Gott. Er sagt, hab mit mir Gemeinschaft im Angesicht deiner Feinde. Und vielleicht schreien Umstände, hoffnungslose Situationen dich an oder vielleicht der Teufel, der Feind, der dich bedrängt. Aber Gott sagt, hab wie im Garten mit mir Gemeinschaft im Angesicht deines Feindes. Und die Gemeinschaft zwischen dir und mir soll den Prinz der Welt zu Fall bringen. Was ein Plan, was eine Liebe. Das war Gottes Plan mit der Menschheit. Er hat gesagt, leb mit mir in Gemeinschaft und wir bauen zusammen. Wir kreieren zusammen, wir multiplizieren zusammen, wir sind fruchtbar. Aber wir wissen alle, dass es nicht so lief und dass die Menschheit gefallen ist. Satan, der Teufel, konnte nicht einfach in den Garten spazieren und sagen, hey, komm, jetzt nehme ich mal die Weltherrschaft an mich, sondern er musste sich verkleiden, er musste getarnt kommen. Er hatte keine Autorität. Darum musste er als Schlange Eva verführen. Er musste als Schlange Adam und Eva verführen und sie quasi dazu bringen, das, was ihm gegeben wurde, ihm zu geben. Und er hat sie verführt und hat gesagt, hey, esst doch von der Frucht, von dem Baum, damit ihr so werdet wie Gott. Was sie nicht verstanden haben, ist, dass sie schon so wie Gott waren, dass sie Ebenbilder Gottes waren, dass sie auf einer gleichen Höhe mit Gott standen, dass sie in seiner Gemeinschaft waren und er hat ihnen was verkauft, eine Lüge verkauft, was sie eigentlich schon hatten. Und er hat sie in dem Sinn, sage ich mal, mit dem er Schwierigkeiten hatte, hat er, sage ich mal, ihnen verkauft und hat gesagt, hey, genauso wie ich, so wie Gott sein wollte, ich biete euch das an, sei doch wie Gott. Und er hat ihnen diese Grundlüge, die Grundrebellion verkauft und Adam und Eva natürlich haben dann gesagt, gut, wir machen den Deal, wir gehorchen dir und dadurch haben sie die Regentschaft, die Herrschaft, die uns anvertraut war, die Gott der Menschheit anvertraut hat, die er Adam und Eva anvertraut hat, dem Feind übergeben. Denn der Feind hat keine Autorität, solange sie ihm nicht gegeben wird. Das heißt, Adam und Eva haben, wie Esau quasi mit Jakob, sein Erbe verscherbelt. Und so sind wir quasi in dieses Schlamassel gekommen. Und ich finde es so interessant, dass Gott da total souverän da drin ist und sofort von Anfang an immer einen Plan hatte. Und ich merke, das in unserem Leben ist eigentlich genau so, dass Gott uns immer das gibt, mit was wir umgehen können. Er gibt uns einen Garten, wo er sagt, hey, damit kannst du umgehen, das entspricht deinem Reifegrad. Gott gibt uns nie mehr, als dass er uns nicht anvertrauen kann. Er gibt uns Versprechen, er gibt uns Verheißungen. Und er sagt, ich habe nicht nur den Garten für dich, sondern ich habe die ganze Welt für dich. Ich habe dich berufen zum Regieren, aber regier erst mal in diesem Garten. Und wir haben diese Lüge geglaubt, und haben das verloren, was Gott uns anvertraut hat. Und wir sind Sklaven dessen geworden. wo wir die Herrschaft abgegeben haben, weil wir dem zugestimmt haben. In Römer 6, 16 heißt es: Überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Wir sind Sklaven von dem geworden, dem wir gehorsam waren. Das ist heute genauso. Wir sind Sklaven dem, dem wir gehorsam sind. Und in der Spannung leben wir. In der Spannung stehen wir. Aber Gott hat gesagt, ich will das zurückholen, was die Menschheit verloren hat. Und er schreibt in Lukas 19, Vers 10, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat seinen Sohn gesandt, um die Menschheit zu retten und nicht nur die Menschheit zu retten, sondern das zu retten, was sie weggegeben haben, was sie verloren haben. Ihre Autorität, ihre Herrschaft, ihre Regentschaft, ihren Platz neben Gott, ihren Platz als Ebenbilder, als Kinder Gottes. Und Jesus kommt auf die Welt und ich finde es so spannend, wenn man diesen roten Faden weiterzieht. Ergibt sich da immer mehr Gottes Plan da drin. Jesus kommt auf die Welt und bevor er seinen Dienst antritt, führt der Heilige Geist ihn in die Wüste. Und in der Wüste, während Jesus fastet, versucht ihn der Teufel. Und er versucht ihn mit ganz vielen Dingen, aber als letztes versucht er ihn mit was ganz Besonderem und da will ich mit euch lesen. Lukas 4, Vers 5. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Interessant, was der Teufel hier sagt. Woher hat er denn die Macht und die Herrschaft bekommen, die er hier Jesus anbietet? Du kannst ja nicht was anbieten, was du nicht bekommen hast. Der Satan, der Teufel, bietet Jesus hier an, das, was er von uns bekommen hat. Alle Reiche der Welt, alle Herrlichkeit, alle Macht, die ganze Welt kann ich dir geben, denn sie ist mir übergeben. Ich bin der Prinz der Welt und sie ist mir übergeben. Und Jesus versteht hier den Trick und die Versuchung, weil Satan genau das will. Er will, dass er angebetet wird. Er will Gott sein. Er will, dass er die Anbetung bekommt, die Gott gebührt. Und er will das vom Sohn Gottes. Und Jesus steigt dahinter und sagt, nee, das will ich nicht machen. Jesus hat sich, sage ich mal, nicht dem Satan gebeugt sein Leben lang. Er hat nach Gottes Willen gelebt und er hat seinen Plan ausgeführt. Und der Teufel hat ja gedacht, okay, wenn du mich nicht anbetest, dann bringe ich dich um. Dann steige ich dich so richtig auf die Pelle und dann bringe ich dich um. Und dann zerstöre ich die Werke Gottes. Und er hat ja so oft versucht, der Teufel, Jesus in seinem Dienst, in seinem Leben zu umzubringen. Durch ganz viele Wege, durch ganz viele Dinge. Aber er hat es nie geschafft. Und am Kreuz von Golgatha sagt er, jetzt habe ich es geschafft. Gottes Plan habe ich zunichte gemacht. Und ich finde es so interessant, wer die Filme Narnia kennt, wer die Filme also ganz unterschiedliche Filme kennt, die viel inspiriert sind von der Bibel und von der Geschichte der Bibel, geht es ja immer darum, dass der Auserwählte und der Erlöste stirbt und dass der Feind und das Böse gewinnt. Fürs Erste. Das ist ja immer der große Plot-Twist. Und jeder denkt, jetzt haben wir es geschafft. Oh nein, der Auserwählte ist gestorben. Der Auserwählte ist gestorben. Jetzt geht nicht mehr weiter. Aber meistens in den Filmen ist es so, dass der Auserwählte wieder aufersteht. Und der Teufel hätte nie gedacht, dass er durch den Tod Jesu den Auserwählten tötet, dass er durch diese Auferstehung mehrere Auferstandene erzeugt. Denn hätte er das gewusst, hätte er niemals Jesus gekreuzigt. Und das finde ich so schön, in 1. Korinther 2, Vers 8 heißt es, keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt, sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Keiner hat von dem Plan gewusst. Und Gott in seiner Weisheit sagt, ich habe keine Angst davor, ich gehe durch den Tod. Und was jetzt das Besondere hier passiert ist, dass durch das Kreuzestod und durch die Auferstehung was Besonderes passiert, denn auf einmal sagt Jesus nach der Auferstehung, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Jesus hat durch seine Auferstehung die Autorität zurückgeholt und den Schlüssel zurückgeholt, den wir weggegeben haben. Er ist ins Totenreich hinabgestiegen und hat gesagt, Teufel, gib mir das, was mir zusteht. In Matthäus 28, 18 lesen wir, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 16 sagt, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus sagt, ich gebe dir die Schlüssel und die Autorität zurück, die dir genommen wurde. Und das, was du bindest, das wird gebunden sein. Was du löst, wird gelöst sein. Er gibt seinen Jüngern die Autorität zurück, die wir verloren haben. Und das ist die Auferstehung. Die Auferstehung gibt uns vieles, aber was sie uns gibt, ist Autorität. Was sie uns gibt, ist eine Auferstehungskraft. Was sie uns gibt, ist, was er erbracht hat, was die Auferstehungskraft uns erbracht hat, ist, wieder zurück an die Stelle zu kommen, die wir verloren haben. Oft frage ich mich, oder vielleicht fragst du dich vielleicht auch, was ist das coolste Wunder, was in der Bibel geschehen ist? Bei welchem Wunder wärst du gern mal dabei gewesen? Die Führung durchs Rote Meer, die Speisung der 5000, Auferstehung des Lazarus, Jona im Wal, keine Ahnung, der Esel, der spricht. Bei vielen Wundern wären wir wahrscheinlich gern dabei gewesen. Aber ich glaube, das glorreichste Wunder in der Bibel war die Auferstehung. Kein Wunder in der Bibel kommt an das Wunder heran, weil es das Unmögliche möglich macht, es besiegt den Tod. Und eine Sache müssen wir verstehen. Wir glauben nicht, weil Jesus gekreuzigt wurde, sondern wir glauben, weil Jesus auferstanden ist. Unser Glaube wäre nichtig, wenn er nur gekreuzigt worden wäre. Unser Glaube wäre nichtig, wenn er nicht auferstanden wäre. Und in 1. Korinther 15, Vers 14 heißt es, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Es ist sinnlos. Das Werk am Kreuz ist sinnlos, wenn nicht die Auferstehung gewesen wäre. Wenn der Messias nicht auferstanden wäre. Die Römer hatten damals ein großes Problem, oder die damaligen Pharisäer, diese Auferstehung aus der Gleichung rauszunehmen. Weil wenn der Messias auferstanden ist, dann haben wir ein wirkliches Problem. Wenn der Messias auferstanden ist, dann wird das wahr, was er verkündet hat. Dann gibt es ihm Kraft und Autorität. Und alle haben versucht, die Auferstehung zu vertuscheln, zu verschweigen. Und die Auferstehung ist das, was uns Leben gibt. Was dein Glaube lebendig macht, weil ich an einen lebendigen Gott glaube. Und das ist das Besondere an der Auferstehung, dass mein Gott nicht tot ist, sondern dass er lebendig ist und dass er mir die Autorität gegeben hat, im Leben zu herrschen. Was habe ich durch die Auferstehung bekommen? Ich bin Kind Gottes. Ich bin gerecht gesprochen. Ich habe einen Anteil am neuen Leben. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin das Licht der Welt. Aber vor allem, worauf ich raus will, du bist versetzt in himmlische Orte. Epheser 2, Vers 6 spricht, er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Durch die Auferstehung sind wir nicht nur normale Menschen, durch die Auferstehung haben wir eine geistliche Realität, ein geistliches Erbe, das uns versetzt zur Rechten Gottes in himmlische Orte. Das heißt, Jesus sitzt zur Rechten Gottes mit der Autorität, mit den Schlüsseln in der Hand und wir sitzen mit Jesus zur Rechten Gottes. Wir sind Miterben, wir halten mit diese Autorität. Wir sind Mitregenten. Was wir von Anfang an der Schöpfung waren, sind wir durch Jesus wieder. Wir sind Miterben, wir sind Mitregenten des Himmelreiches. Römer 5, Vers 17 sagt, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wie viel mehr, weil wir durch den einen alles verloren haben, werden wir durch den einen alles empfangen und im Leben herrschen. Die Bibel sagt, ihr seid berufen, im Leben zu herrschen. Wenn du dich fragst, ja, aber ich bin so oft versucht und der Teufel und der Feind und die Welt, alles geht unter, alles geht schief, Gott, wie soll ich das schaffen? Gott hat dich berufen zum Miterben, zum Mitregenten dieser Erde, dieser Schöpfung und der neuen Schöpfung des Himmelreiches. Er hat dir eine besondere Stellung, er hat uns eine besondere Bestellung gegeben. Er hat uns die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Die Bibel sagt, ihr seid mehr als Überwinder. Ihr seid keine Opfer. Römer 8, 37. Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich habe oft den Eindruck, wir leben in unserer Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft, in einer Opfermentalität. Denn der ist schuld und der ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Mir geht's schlecht, weil die Regierung das und das macht. Mir geht's schlecht, weil der Trump das und das macht. Mir geht's schlecht, weil meine Familie so und so ist, weil ich so geboren wurde und weil ich das und das habe. Und ich merke aber, die Bibel spricht so nett. Jesus spricht so nett, Gott spricht so nett. Gott sagt, ihr seid keine Opfer, ihr seid mehr als Überwinder. Ihr habt eine Autorität des Himmels bekommen. Ihr habt die Herrschaft zurückgewonnen, die euch genommen wurde. Ihr seid Mitregenten auf dieser Erde. Und wisst ihr nicht, dass ihr eines Tages Engel richten werdet? Wisst ihr nicht, dass ihr eines Tages Engel richten werdet? Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 12 sagt, wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mitherrschen. Wir werden mitherrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Offenbarung 3, 21 sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Offenbarung 20, Vers 6 sagt, selig und heilig ist, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. 1. Korinther 6, 2 sagt, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Verstehen wir überhaupt, welche Autorität wir in Jesus haben? Verstehen wir überhaupt, was uns durch die Auferstehung zuteil geworden ist? Verstehen wir überhaupt, dass das Leben uns untertan ist und wir nicht dem Leben untertan sind? Verstehen wir überhaupt, dass wir nicht dem Feind untertan sind, sondern dass er uns untertan ist? Verstehen wir das in unserem Leben? Wenn wir Ängste haben, wenn wir Probleme haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir Verfolgung erleben, wenn wir Sorgen erleben, wissen wir nicht, dass wir berufen sind zum Herrschen, dass wir Mitregenten sind. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich uns heute Morgen mitgeben will. Die eine Sache, die ich mir wünsche für dich und für mich ist, dass wir ein Bewusstsein bekommen, in welcher Autorität wir leben dürfen, wenn wir Jesus, mit Jesus leben. Durch Jesus haben wir die Autorität. Die Jünger wussten das nach der Auferstehung, hat sich eine Erweckung breitgetreten, weil sie in eine Autorität gelaufen sind, die nicht von dieser Welt war. Und ich glaube, ich will uns ermutigen, wieder diese Autorität zu nehmen. Und wenn es Dinge in deinem Leben gibt, wo du den Eindruck hast, du bist ein Opfer deiner Umstände, dann bet und sprich über diese Dinge. Bete und sprich über diese Dinge, denn ich glaube, wir haben mehr Autorität, als wir denken, und ich glaube, dass wir in Jesus mehr haben, als wir erahnen können. Er wird uns immer das geben, in welchem Reifegrad wir sind. Er hat uns viel verheißen und er hat uns viel Autorität gegeben, aber wir bewegen uns immer in dem Maß, dem er uns anvertrauen kann. Und umso mehr wir wachsen, umso mehr wir einnehmen, umso mehr wir in unserem Leben das praktizieren, zu dem wir berufen sind, werden wir das sehen und erleben, was die Bibel schreibt. Wir können ein ganzes Leben da sitzen und sagen, ja, Gott hat mir verheißen das, aber es nicht sehen und erleben, weil wir müssen auch hineintreten. Wir müssen die Riesen in unserem Land, wir müssen die Widerstände überwinden. Wir sind berufen zum Überwinden. Mach dir bewusst, dass die Auferstehungskraft in dir lebt. Die Auferstehungskraft lebt in uns. Das bedeutet, eigentlich ist uns gar nichts unmöglich. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Denn die Auferstehungskraft lebt in uns. Und ich will uns zusprechen, was Gott damals Adam zugesprochen hat. Herrsche und sei fruchtbar und vermehre dich. Sei geistlich fruchtbar, vermehre dich. Vermehre dich, multipliziere dich. Multipliziere das, was Gott dir gegeben hat. Sei fruchtbar, herrsche. Und ich glaube, das will ich uns als Gemeinde über uns aussprechen, dass wenn wir durch unser Leben gehen, Herausforderungen sehen, dass wir nicht die Hoffnung verlieren, dass wir nicht zurückziehen, dass wir nicht loslassen, sondern dass wir überwinden. Denn genau so schreibt Gott Geschichte mit seinem Volk. Er hat gesagt, es gibt keinen Kampf zwischen Gott und Satan. Er sagt, es gibt keinen Kampf zwischen Gott und Satan. Er sagt, meine Ebenbilder werden ihn unter die Füße, ich werde Satan meinen Ebenbildern unter die Füße legen. Die Menschen, die er sein wollte, er wollte das Ebenbild sein, die werden das Gericht über ihn bringen. Die ich gewählt habe, mein auserwähltes Volk. Und lasst uns das wirklich im Bewusstsein haben. Und das gebe ich dir so mit, dass du das nicht loslässt in all diesen Momenten. Dass Gott das Unmögliche möglich macht. Dass Gott das Unmögliche möglich macht. Das will ich aussprechen über dein Leben. Gott macht das Unmögliche möglich. Lasst uns eine Zeit nehmen, wo wir das einfach kurz verinnerlichen, reflektieren. Vielleicht auch, was Gott zu dir spricht jetzt in dem Moment. Ja, Jesus, zeig uns Situationen, Lügen, Probleme, Umstände, wo wir uns niedermachen lassen, und mach uns bewusst, welche Kraft in uns lebt. Mach uns bewusst, was du durch die Auferstehung in uns und durch uns erwirkt hast. Ja, Jesus, ich bete für diese Offenbarung, dass wir neu diese Kraft und die Autorität empfangen, über das Leben zu herrschen. In Situationen hineinzusprechen und Umstände zu verändern. Halleluja, Jesus. Schenk neuen Glaube in diese Gemeinde. Pflanz neuen Glaube in jeden Einzelnen, dass wir eine Offenbarung von dem bekommen, wer du bist. Wer du bist. Mach uns bewusst, dass du der lebendige, auferstandene Gott bist. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Du hast keine Macht mehr über uns. So bete ich über jedem Einzelnen, wo Tod herrscht, spreche ich Leben aus. Spreche ich Glaube aus, spreche ich Hoffnung aus. Ich spreche Bestimmung aus, Berufung aus über jedem Einzelnen hier. Und Gott, erweck du neu, was du uns verheißen hast. Lass uns träumen. Lass uns sehen. Und wir ergreifen das, was du für uns durch die Auferstehung erwirkt hast. Wir treten hinein in die Autorität und die Macht, mit dir zu regieren, zur Rechten Gottes zu sitzen. Halleluja, danke Gott. Nichts ist dir unmöglich, Jesus. Amen.